Liebe Gemeinde, zuerst noch einmal Dankeschön, herzlichen Dank für alle Gebete für uns als Familie Laubvogel, auch in der letzten Zeit, wo wir als Pfarrersfamilie gern mal nach anstrengenden Feiertagen dann mal davonfliegen und Kräfte sammeln für das neue Jahr in der Gemeinde. Wir fühlten uns sehr getragen und bewahrt in den Bergen, trotz Meldungen von Glatteis und Lawinen, waren wir doch ohne Klette am Dienstag spätabend zurückgekommen, mit Schneeketten, zwar runter vom Berg, aber dann unten nur noch Regen, aber keine Klette. Wunderbar. Und als ich kam und wieder so die ersten Begegnungen hatte, wurde auch gleich gesagt, wir haben an Sie gedacht. Vielen Dank. Deswegen auch zwei Worte vor der Predigt aus dem Psalm 90 und nochmal aus Psalm 121. Psalm 90, Vers 2. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meistens kennen es ältere Leute von Ihnen noch so, von welchen mir Hilfe kommt, stimmt's? Das ist die Übersetzung von Luther aus der lateinischen Bibel. Luther übersetzte, von welchen mir Hilfe kommt. Aber wörtlich übersetzt kann man auch lesen, woher kommt mir Hilfe? So ist hier beides verbunden. Einmal die Berge als wunderbare Zeichen des richtigen Blickwinkels, der richtigen Blickrichtung nach oben. Zu Gott. Woher mir Hilfe kommt. Oder, was auch sein kann, die Berge als Hindernisse für den Blick, die den Blick verstellen. Woher kommt mir Hilfe angesichts der Berge, der Hindernisse, der Unüberwindlichen in meinem Leben? Wir waren wieder einmal in den Bergen. Wir haben die Berge gesehen und ihre Majestät gespürt. Groß, erhaben, ehrerbietig stehen sie da. Und die beste Antwort, die ich, wie ich immer noch finde, einmal ein Bergsteiger so einem begeisterungsunfähigen Menschen gegeben hat auf die Frage, warum er denn auf die Berge steige, war, weil sie da sind. Sie sind eben eine Wirklichkeit, mit der man sich auseinandersetzen muss. Sie sind gewaltig. Man muss sich an ihnen stoßen oder sie bezwingen, irgendwie ihnen begegnen. Und gewaltig auch die künstlich ausgelösten Lawinen, die wir gesehen haben, ausgelöst von Bomben, die von einem Hubschrauber abgeworfen wurden nach starkem Schneefall, damit sie die Skipisten nicht gefährden können. Berge sind wie Pfeiler der sichtbaren Welt. Kann man es nicht verstehen, wenn die Berge solche Ehrfurcht einflößen, dass man sie personifiziert? In dem Film Berg der Versuchung sagt Spencer Tracy über einen Berg, seinen Berg: Er will mich nicht, er mag mich nicht. Nachdem ihn sein Bruder auffordert, da doch hochzusteigen, weil ein Flugzeug da oben abgestürzt ist und da viel Geld und Gold unter Toten liegen soll. Dreimal hat er versucht, diesen Berg zu bezwingen und er ist jedes Mal gescheitert. Er hat den Berg wie ein Wesen empfunden, wie ein jemand. Berge sind majestätisch wie Gott, unüberwindbar wie Gott. Aber, und das ist entscheidend, sie sind sichtbar, spürbar. Man kann sich mit ihnen handfest auseinandersetzen. Sie sind daher wie Höhepunkte im übertragenen Sinn, in beidem Sinn der Natur. Sie können aber auch an Gottes Stelle treten. Und wir haben viele Menschen in unserem Land, die sagen, ich finde meinen Gott in der Natur immer noch. Und sie meinen unter anderem auch damit die Schönheit und Majestät der Berge. Und von daher möchte ich predigen über das Problem der Unsichtbarkeit Gottes angesichts einer gerade in den Bergen so beeindruckenden Sichtbarkeit der Schöpfung. Und was die Schönheit angeht, der Zweifel, kann es denn im Himmel wirklich schöner sein als die Schöpfung, wie sie in den Bergen ist, zum Beispiel in der Schweiz? Vielleicht kennen Sie ja auch den Witz, wo Gott die Welt geschaffen hat und dann wollte er ganz am Schluss nochmal was besonders Schönes machen und wollte nochmal alles, was er so in die Schöpfung hineingelegt hat, auf kleinstem Raum zusammen verwirklichen und dann schafft er die Schweiz. Also ein Land, in dem es alles gibt, Berge, hohe Berge, tiefe Täler, wunderbare Seen, Flüsse, Wälder. Ein Musterland, ja? Und die Schweizer wissen das. Und dann ist es eben so, dass Gott einen Schweizer da hineinsetzt und wovon sie sich auch wesentlich ernähren, eine Kuh dazu und lässt ihn probieren von der Milch. Und schmeckt gut? Ja, schmeckt gut. Sag Gott, hast du noch einen Wunsch? Ja, ein Franken Milch, ein Franken für die Milch bitte, ja? So ist auch liebenswert die Mentalität der Schweizer gekennzeichnet. Und auch wir haben das erlebt, obwohl im Prospekt hieß, es ist mit Kamin dieses Haus, musste man doch noch 17 Franken zusätzlich für ein bisschen Holz, damit man den Kamin auch nutzen kann, bezahlen. Aber ich habe es auf einem Spaziergang wieder selbst einmal gespürt, das Gefühl und die Gedanken, die so viele Menschen um uns herum und auch wir selbst vielleicht umtreiben. Beschleicht uns nicht auch manchmal das Gefühl der Unwirklichkeit unseres Glaubens wegen der Unsichtbarkeit Gottes? Und können wir nicht auch oft gerade die sichtbare Welt eben für die einzig wirkliche Welt halten. Es ist doch so, dass das nicht leicht ist, immer wieder dieses Zurückgeworfensein auf einen unsichtbaren Gott. Während doch gerade die sichtbare Welt so einleuchtet und so drastisch, gerade anhand von Bergen, in unser Leben hineinwirkt, dass man ihr gar nicht entfliehen kann, dass man sie gar nicht wegdiskutieren kann. Aber bei Glaubensdingen scheint das immer wieder so leicht zu sein. Und um uns herum leben viele Menschen, die sagen, es ist doch nur Einbildung, weil es unsichtbar ist. Und gerade in diesem Jahr 1995 hat ja auch der Theologe Dietrich Bonhoeffer seinen 50. Todestag am 8. April. Und auch dieser Held des Glaubens, wie er bekannt ist, als Mann mit Zivilcourage und Märtyrerbereitschaft, hatte Zeiten in seinem Leben, wo er sagte, die Unsichtbarkeit macht uns kaputt, Zitat, dieses ständige Angewiesensein auf einen unsichtbaren Gott. Wer soll das denn auf die Dauer aushalten? Und deswegen fragte er dann auch intensiv danach, wo denn, an welchem Ort denn die Wirklichkeit Gottes in der Wirklichkeit der Welt sichtbar wird, konkret wird. Und das führte ihn zu Christus und dann später zu einer intensiven Beschäftigung mit der Kirche, von der er sagte, die Kirche ist der Leib Christi, ganz wörtlich. Gott zum Anfassen heute. Konkreter Ort, wo Gottes Wirklichkeit sichtbar werden muss. Wenigstens da. Und unsere ganze Kultur in Deutschland ist seit dem letzten Jahrhundert besonders stark geprägt von der Skepsis gegenüber einem unsichtbaren Gott. Und das, was heute allgemeine öffentliche Meinung ist, geht zurück auf schneidende Zweifler, Philosophen, die da ihre Zweifel hatten und darüber dann Bücher schrieben und Vorträge hielten. Zum Beispiel Ludwig Feuerbach. Ein Hauptargument ist immer noch, ist das nicht alles Einbildung? Und dahinter verbirgt sich der Gedanke, Gott könnte vielleicht doch nur eine Projektion sein, wenn die Berge schon so majestätisch dastehen, verbirgt sich hinter ihnen vielleicht ein höheres majestätisches Wesen oder doch nicht? Ist die Materie das einzig Wirkliche? Aber was kann das schon sein, ein unsichtbarer Gott im Vergleich zu einem solchen Massiv wie dem Mont Blanc oder einem König der Berge wie dem Matterhorn? Wenn ich über Berge viel wissen kann, mir ihrer sicher sein kann, gegen sie anrennen kann, kann ich über Gott als letzte Wirklichkeit wirklich etwas wissen? Das ist eine bestimmende Meinung heute, dass ich eben nichts Sicheres wissen kann, weil es so unsichtbar, so unwirklich ist. Und die Skepsis, die diese Männer in Gang setzten, hat heute zur allgemeinen Haltung geführt. Gerade dieser deutsche Philosoph, Ludwig Feuerbach, er lebte von 1804 bis 1872, ist interessant. Schon der Name ist ein Programm. Später hat Karl Marx sich mit ihm befasst und er meinte, man könnte eigentlich kein moderner Mensch sein, bevor man nicht durch diesen Feuerbach gegangen sei. Wir alle, ich weiß es durch Seelsorge, auch hier in dieser Gemeinde, begegnen einmal diesem Feuerbach. Der brennt wie Feuer. Und die Frage ist, kann unser Glaube felsenfest dagegen bestehen? Kommen wir da durch diesen Feuerbach? Hat unser Glaube Bestand, wenn die Anfechtungen kommen? Und mir sagte ein Propst von Nordnassau, im Alter werden die Anfechtungen größer, nicht weniger. Und ein Mensch, der sterben muss, der alles verlassen muss, jetzt, worauf er auch gebaut hat, worin er sich auch sicher fühlte, Grundstücke, Häuser, Besitz, Ehe und Familie, Finanzen, wirklich auch Sicherheiten. Der Mann, der mich zum Glauben führte, sagte 2 Wochen vor seinem Tod, wo ich ihn das letzte Mal sah, ich habe noch nie so viele Anfechtungen gehabt wie jetzt. Sicher, er war Christ und sagte deswegen auch, ich habe noch nie so große Freude gehabt wie jetzt. So wie es Hermann Flörger auch sagen konnte, weil ich weiß, wohin ich gehe. Und deswegen sollten wir uns mit diesem Feuerbach auseinandersetzen, damit wir wissen, worauf können wir unser Wissen über Gott gründen, worauf können wir unseren Glauben gründen und festmachen, felsenfest. Ist das wie in diesem frommen, gut gemeinten, pietistischen Lied, das dann die Zeilen beinhaltet? Du fragst, wie weißt du es, dass er lebt? Er lebt im Herzen mir. Was ist, wenn die Anfechtungen kommen? Kann ich dann mich darauf verlassen, dass er mir hier lebt? Oder brauche ich etwas Festes außerhalb von mir? Luther sagte, extranos. Da ist unser Glaube begründet. Auf das ich mich gründen kann. Dass Gott Wirklichkeit ist. Auch wenn ich nicht an ihn glauben kann. Ich zitiere einmal diesen Feuerbach, weil es so typisch ist für unsere Welt, was er dachte, weil das so allgemein geworden ist. Wörtlich hat er damals gesagt, das absolute Wesen, der Gott des Menschen, ist sein eigenes Wesen. Die Macht des Gegenstandes über ihn ist daher die Macht seines eigenen Wesens. Das Geheimnis der Theologie ist die Anthropologie, die Menschenkunde. Das heißt, er glaubte, der Mensch fühlt, wenn er in sich hineinguckt, sich selbst schwach und bildet sich deswegen einen mächtigen Gott ein. Er projiziert ein Wesen, um seine eigenen Schwächen aushalten zu können, und projiziert wenigstens in Gott hinein etwas, was er bei sich selbst vermisst. Er sieht in sich nur Sterblichkeit und so setzt er seine Hoffnung auf einen unsterblichen Gott. Er kennt seinen eigenen Mangel an Liebe und deshalb glaubt er an Gott als vollkommene Liebe. Vielleicht die zynischste Bemerkung in seinem Buch am Anfang des letzten Jahrhunderts. Der arme Mann hat einen reichen Gott. Und hier kommt die Idee vielleicht am deutlichsten zum Ausdruck, was Projektion meint. Sicher, es war auch nicht leicht. Es war die Zeit der Industrialisierung, der Technisierung der Welt. Und deswegen konnte er auch in dieser Zeit sagen, das Christentum ist eine fixe Idee, die mit unseren Feuer- und Lebensversicherungsanstalten, unseren Eisenbahnen und Dampfwagen, unseren Kriegs- und Gewerbshallen, unseren Theatern und Naturalienkabinetten im schreienden Widerspruch steht. Das ist doch die wirkliche Welt, auf das man bauen und sich verlassen kann. Das andere ist Dampf. Und deswegen hat auch später der deutsche Vertreter von Darwin, der am ersten hier um die Verbreitung seiner Ideen kämpfte, Erich Haeckel, Gott bezeichnet als ein gasförmiges Wirbeltier. Wir verstehen heute in unserem Jahrhundert, im 20. besser, was Feuerbach damals meinte, denn wir kennen einen wirklichen Projektor. Wir kennen den Diaprojektor. Und ich glaube schon Kinder, ganz sicher Konfirmanden, verstehen, was da vor sich geht. Nicht die Wand, sondern der Apparat bringt die Bilder hervor. Auf die Wand werden sie nur projiziert. Das genau ist der Gedanke von Feuerbach. Das heißt, dass Theologie nichts über Gott aussagt, sondern, weil der Gott nicht existiert, redet alles Theologische nur über die menschlichen Vorstellungen. Letztlich sind wir bei uns allein. Und deswegen trägt seine Grabesinschrift auch die Worte Homo homini Deus, das heißt, der Mensch ist ein Gott für den Menschen. Der Mensch. Nun wollen wir gar nicht bestreiten, dass es Projektion nicht gäbe. Sicher gibt es sie, und das kennen wir alle, dass wir unsere menschlichen Vorstellungen von Gott haben und die entsprechen gar nicht seiner Wirklichkeit. Es gibt da herrliche Karikaturen, wie so ein ängstlicher Polizist Gott sich vorstellt als ein Oberpolizeidirektor. Und ich selber habe Gespräche geführt mit Menschen, die mir gesagt haben, wörtlich, ich habe doch keine Lust, wenn ich schon in der Firma ständig zittern muss vor einem Oberchef, Generaldirektor, dass ich dem ständig genüge, dann möchte ich doch nicht in meiner Freizeit auch noch in der Kirche hören, dass es noch einen Ober-Ober-Generaldirektor gibt, vor dem ich nochmal und dann erst wirklich so richtig zittern muss, dass ich in die Hölle komme. Da hat ein Mann seine Erfahrungen in der Firma projiziert auf Gott. Und die Bibel sagt dazu, macht euch keine Bilder. Du sollst dir kein Bildnis machen. Die Bibel selber ist der stärkste Feind von Projektion. Das heißt, durch die ganze Bibel könnte man beweisen, du sollst dir kein Bildnis machen. Nicht dein eigenes. Du sollst nicht projizieren. Du sollst dich Gott dir vorstellen lassen, wie er wirklich ist. Und das kennen wir, dass wir auch in unserer Gemeinde uns unser Leben schwer machen mit Projektion. Das heißt, wir denken, stellen uns vor, es ist gar nicht wirklich wahr. Wenn wir eine Schwäche zugeben würden im geistlichen Bereich, wären wir nicht mehr anerkannt. Oder wir denken, dass einer was gegen uns hat und es ist gar nicht wahr. Es kommt aus einem im Augenblick psychologischen Problem von uns selbst. Es gibt den herrlichen Buchumschlag auf der Rückseite des Buches Anleitung zum Unglücklichsein von Paul Watzlawick, einem Kommunikationsforscher, der immer so schön zeigen kann, wie wir uns missverstehen in dieser Welt. Und das ist die Geschichte vom Hammer. Ein Mann bräuchte einen Hammer und er hat gerade keinen und meint, er müsste ihn vom Nachbarn doch mal ausleihen können. Und dann fängt er an nachzudenken, aber der hat mich doch vorhin so vor ein paar Tagen schon so komisch angeguckt. Der hat doch bestimmt was gegen mich, aber ich habe ihm doch gar nichts getan. Also so ein komischer Kerl. Und wenn ich jetzt hingehe und so, dann wird er ihn mir ganz bestimmt nicht geben. Dabei, der hat überhaupt keinen Grund. Furchtbar. Und so. Und dann geht er hin und entschließt sich mit einem Ruck zu klingeln und brüllt den Nachbarn an, behalten Sie Ihren Hammer, Sie Rüpel. Und der weiß natürlich überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Projektion. Projektion. Wie können wir nun unseres Glaubens gewiss werden? Dazu zum Schluss noch eine biblische Aussage. Wir müssen wegschauen von uns und hinschauen auf den, der felsenfest ist. Es gibt einen Felsen, liebe Gemeinde, den Felsen von Golgatha, auf dem nichts mehr projiziert wurde, sondern wirklich gelitten wurde. So real, dass wenn sie dabei gewesen wären, sie sich einen Splitter von dem Holz in den Finger hätten rammen können. Dort hat jemand felsenfest gemacht, dass er Wirklichkeit ist und dass seine Liebe zu uns auch keine Einbildung ist und die Hoffnungen, die wir in ihn setzen, keine Einbildung ist. Natürlich können Sie sagen, wieso? Die Jünger sind doch weggelaufen, weil sie dachten, jetzt ist alles vorbei. Und vielleicht, man könnte darüber diskutieren, projizierten die Frauen am Grab am Ostermorgen ihren heimlichen Wunsch, dass er vielleicht doch auferstanden ist? Oder brachten sie Salbe mit, weil sie da nichts mehr projizierten, sondern alle heimlichen Hoffnungen begraben waren und sie wollten einen Toten pflegen. Und dann entgegen ihrer Hoffnungen oder vielleicht doch ganz im Stillen Erfüllung ihrer Hoffnungen bekam sie die Nachricht, er ist auferstanden. Und der Thomas, der sogenannte ungläubige Thomas, der jetzt aber eigentlich nur genau wissen will, worauf er ein Recht hat, Jesus begegnet ihm sehr verständnisvoll, sagt, ich will es nicht glauben, bloß keine Einbildung, bloß keine Illusion in sowas Wichtigem, wenn ich ihn nicht anfassen darf, will ich es nicht glauben. Und Jesus lässt ihn. Wir wissen nicht einmal, ob es dazu kam. Jedenfalls, als Jesus sagt, tu es, fass mich an. Ich bin keine Illusion, ich bin keine Projektion, ich bin kein Geist, ich bin kein Gespenst. Und später isst er mit den Jüngern Fisch, damit sie glauben, er ist keine Illusion. Dann sinkt er vor ihm nieder und sagt, mein Herr und mein Gott. Nun können sie sagen, ja, aber Jesus ist lange weg. Und deswegen noch einmal zurück zu Bonhoeffer. Die Gemeinde in der Kraft des Heiligen Geistes soll heute auch eine Wirklichkeit sein, ein Fels in der Brandung, eine großartige Schöpfung Gottes, an der Menschen sich orientieren können und sogar Jesus erlaubt den Menschen um uns herum, uns anzusehen und zu prüfen und zu sagen, ist das wirklich eine Schöpfung Gottes? Die Kirchengemeinde in Obertshausen. Oder ist das eine Versammlung von Illusionisten, Projizierern, Träumern? Und deswegen haben wir dran zu arbeiten, auch in diesem Jahr, in der Kraft des Heiligen Geistes, Gemeinde zu werden, die sich gründet auf diesen Felsen, Jesus, damit wir felsenfest werden im Sturm und in den Brandungen dieser Zeit und einen Glauben leben können, untereinander und nach außen, der überzeugend ist. Wenn sie eure guten Werke sehen, sollen sie den Vater im Himmel preisen. Daran wird die Welt erkennen, dass der Vater mich gesandt hat, wenn er sieht, wie ihr so miteinander seid und was ihr tut und lebt und darstellt. Durch diese Gestalt der Gemeinde Jesu in dieser Zeit spricht Gott noch zu den Menschen. Es sagte mal jemand, die Menschen, die Christen sind das einzige Buch, die einzige Bibel, die die Welt noch liest. Und es ist ja wahr, es wird nicht mehr so viel gelesen. Es wird gesehen. Was für ein Bild geben wir ab der Welt um uns herum? Mit dieser Frage können wir gehen, aber auch ins Gespräch kommen und immer wieder uns gegenseitig ermutigen, auch dieses Jahr 1995 ein bisschen Licht zu sein für diese Umgebung, für diesen Ort und einen felsenfesten Glauben anzustreben im Strudel der vielen Strömungen um uns herum. Und es ist ja heute nicht so leicht, noch selber seinen Glauben durchzuretten, geschweige denn übrig zu haben für andere und noch abzugeben und Orientierung zu bieten. Da brauchen wir uns gegenseitig. Gott kann uns dabei wirklich helfen, weil er Wirklichkeit ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.